Ja, dann begrüße ich euch alle. Freue mich, dass es doch so viele geworden sind heute Abend beim Freien Softwareabend. Das Thema ist die Programmiersprache Go. Ich bin Harald Weidner, habe mich vorhin schon vorgestellt, aber da waren, glaube ich, noch nicht alle da. Bin Diplom-Informatiker, habe vor Jahren mal an der Uni Karlsruhe studiert und arbeite seit einiger Zeit bei einem kleinen IT-Dienstleister hier in Ratingen. Mache dort überwiegend eher Systemarchitekturen, Thema Hochverfügbarkeit, Linux-Cluster, Datenbank-Cluster und solche Sachen. Und eher privat interessiere ich mich für das Thema Programmiersprachen. Da habe ich etwa 20 Jahre lang Perl eigentlich als bevorzugte Sprache benutzt. Und irgendwann musste aber auch mal wieder was Neues sein, weil ich in Perl doch an manchen Stellen ein bisschen an die Grenzen gestoßen bin. Sowohl was die Performance anging, als auch die Möglichkeiten, gerade für sehr große Projekte, da wird Perl irgendwann dann mal unübersichtlich. Und damals gingen gerade diverse Pressemeldungen rum, das war im Jahr 2013, als ich damit angefangen habe, von einer neuen Programmiersprache, die im Hause Google ursprünglich entwickelt worden ist. Die Anfänge von Go gehen bereits auf das Jahr 2007 zurück. Und die Legende besagt, dass drei Google-Mitarbeiter unzufrieden waren und über die langen Compiler-Zeiten in einem großen Projekt, an dem sie gearbeitet haben. Das war ein Projekt in C++. Es wird nicht genau verraten, was es war, aber irgendein großes Google-internes Produkt. Und wenn man 45 Minuten auf ein Kompilat warten muss, wohlgemerkt in einer Compile-Farm, also nicht einfach auf dem Desktop-PC, sondern wirklich in der Compile-Infrastruktur, die Google zur Verfügung hat, dann hat man viel Zeit, sich auszutauschen. Und ein anderer Grund, der noch dazu kam, war, es war ein Vortrag angekündigt in diesen Labs von Google von jemandem aus dem C++ Standardisierungskomitee, der noch irgendwie weitere 30 neue Features von C++ vorgestellt hat. Und diese drei Kollegen waren der Meinung, eigentlich müsste man eine Sprache machen, die von C++ wegnimmt und nicht immer nur irgendwas Neues dazu und die Sprache immer komplexer und auch die Compilerzeiten immer langsamer dadurch werden lässt, sondern man müsste wirklich mal auf der grünen Wiese anfangen und eine schlanke Sprache machen, die dann auch schnell kompiliert und die einfach für so riesige Projekte, wie sie bei Google entstehen, besser geeignet ist. Und der Ansatz, von dem Sie dann ausgehend Ihre Überlegungen angestellt haben, war, man beginnt mit der Sprache C und lässt aber hier, schneidet wirklich alle alten Zöpfe ab, die man nicht mehr haben will, macht also keine weitere Sprache, die irgendwie abwärtskompatibel zu C ist, so wie das C++ ja ursprünglich war und auch Objective-C war, sondern man reduziert C um alles, was unsichere Programmierung fördert, was also so typische Fehlerquellen sind, möchte man in der neuen Sprache nicht haben und auch alles, was den Compiler verlangsamt. Diese neue Sprache, das ist, glaube ich, die einzige Programmiersprache, von der ich hier gehört habe, die auf hohe Compiler-Performance hin im Design bereits optimiert worden ist. Ja, und stattdessen ergänzt man um ein modernes Objektsystem, also um Datentypen, die in aktueller Programmierung einfach benötigt werden. Und auch ein wichtiger Punkt ist, die neue Sprache soll die Möglichkeiten aktueller Rechensysteme wirklich ausschöpfen können. Das heißt also, wir haben ja schon seit über 10 Jahren Prozessoren mit mehreren Kernen, mit mehreren Threads pro Kern oder sogar Boards, wo man mehrere Prozessoren drauf machen kann, gerade in Serversystemen, ja, eigentlich schon lange üblich. Und die Sprache soll dafür wirklich von Haus aus geeignet sein, die Arbeitslast auf mehrere oder auf viele Prozessoren verteilen zu können. Das haben Sprachen bis dahin nicht unbedingt eingebaut gehabt, sondern eher dann in Form von Bibliotheken nachgerüstet, die aber teilweise dann, wo die Programmierung dann einfach ziemlich komisch aussah und man auch mit vielen Kompromissen rechnen musste. Und die Sprache soll eine umfangreiche Standardbibliothek haben. Man soll alle typischen Aufgabenstellungen damit bearbeiten können. Das, was Google Systems Programming nennt, soll damit abgedeckt sein. Damit ist nicht Systemprogrammierung, also Kernel und Hardware nah gemeint, sondern Systems sind einfach Infrastrukturkomponenten, die man typischerweise auf so großen Rechnerfarmen betreibt, wie irgendwelche Scheduler und Orchestrierungswerkzeuge für Container, für Workloads, Proxies, Gateways, auch Datenbanken zählt Google zu Systems Programming. Und die Sprache soll von Anfang an alles beinhalten, was man in modernen Softwareentwicklungsprozessen benötigt. Das heißt also Unit-Testing beispielsweise muss von Anfang an unterstützt werden, Benchmarking, Profiling, Fehlersuche und automatische Dokumentation. Das sind so die typischen Sachen, wo man in anderen Programmiersprachen, Umgebungen, wo dann eine Reihe von Tools aus dem Boden schießt, von Drittanbietern, die das alles nachrüsten. Die neue Programmiersprache soll das, wenn man sie schon macht, alles beinhalten. Ja, die Erfinder von Go sind diese drei Herren, die teilweise eine gewisse Bekanntheit haben. Gerade auf der rechten Seite der Ken Thompson, den kennt man aus dem Multics-Projekt, was so der Vorgänger des Unix-Projektes war. Und der ist auch der Erfinder oder Autor der Programmiersprache B, die ein Vorgänger der allseits bekannten Sprache C ist. Auch Rob Pike ist recht bekannt. Unter anderem ist von Ken Thompson und Rob Pike der UTF-8-Standard, also die Codierung von Unicode-Zeichen in 8-Bit, in Bytes, entwickelt worden. Und er hat auch ein bekanntes Buch geschrieben über Unix-Systemprogrammierung, der Robert Griesemer. Kommt ursprünglich aus der Schweiz, ist ein Schüler von Nikolaus Wirth, also an der ETH Zürich promoviert und ist daher so ein bisschen von diesen Pascal-Modular-Entwicklungen beeinflusst. Und diese drei Herren haben sich letzten Endes auch auf den Stammbaum von Go ausgewirkt. Go stammt also im Wesentlichen so aus drei Linien ab. Das eine sind diese Nikolaus-Wirth-Sprachen, Pascal, Modular und Oberon. Auf der anderen Seite ist die Sprache C, wobei also auch Pascal und C wiederum gemeinsame Vorgänger haben. Die Sprache Algol ist da sehr einflussreich gewesen. Und dazu kommt aber das Nebenläufigkeitsparadigma, die Parallelprogrammierung. Die stammt von einer Entwicklung namens CSP ab, Communicating Sequential Processes, was ursprünglich eine einfache Sprache war von einem englischen Informatiker namens Tony Hoare, die eigentlich nur genau das konnte und eigentlich sonst gar nichts. Und auch die hatte ein paar Nachfolger und die Ideen und Erfahrungen daraus sind ebenfalls in Go eingeflossen. Ja, die erste Entwicklung, wie gesagt, seit 2007 und im November 2009, genauer gesagt am 10. November 2009, ist die erste Go-Version veröffentlicht worden. Das war dann noch eine 0. irgendwas, also eine Vorab-Version sozusagen. Das heißt aber, wenn man die Erstveröffentlichung zugrunde legt, dann haben wir noch diese Woche, am Sonntag müsste es sein, den 10. Geburtstag und dementsprechend gibt es diesen Monat von etlichen Go-Meetup-Gruppen, Go-User-Gruppen weltweit so eine Geburtstagsfeier. Da soll auch so ein gemeinsames Video entstehen, wo also jedes Meetup irgendwie so einen kleinen Videoschnipsel hinschickt und das wird dann zusammengesetzt zu einem großen Geburtstagsvideo. Go steht unter einer freien Lizenz. Das ist ein Derivat der BSD-Lizenz. Nur deswegen stehe ich überhaupt hier, denn wir sind ja beim freien Softwareabend. Hier geht es also um freie Software. Und die Erfinder von Go haben von Anfang an gesagt, entweder wir veröffentlichen es als freie Software oder es hat keine Chance, in irgendeiner Form überhaupt noch berücksichtigt zu werden. Denn es gibt eh schon sehr viele Programmiersprachen. Und wenn man eine neue auf den Markt wirft, dann muss die nicht nur besser sein und gewisse Probleme einfach besser lösen können als die bisherigen, sondern sie muss auch von Anfang an frei verfügbar sein. Ansonsten fasst man das überhaupt nicht an. Ja, und auch eine wichtige Entscheidung, die sie getroffen haben, ab der Version Go 1, die dann 2012 letzten Endes veröffentlicht wurde, gab es das Go 1 Kompatibilitätsversprechen. Das heißt also, es wurde versprochen, die Sprache ändert sich im Laufe von Go 1. irgendwas nicht in einer Weise, die alten Quelltext dann ungültig macht. Das heißt also, wenn irgendwas dazukommt, dann kommt wirklich nur neue Funktionalitäten dazu, sprich Quelltext, der mit alten noch nicht kompiliert werden kann, kann es dann irgendwann mit neueren. Aber umgekehrt, dass man da irgendwas abschneidet, da gibt es also das Versprechen, dass das nicht stattfinden wird. Und das hat ein gewisses Vertrauen geweckt, einfach in gewisse Investitionssicherheit, sodass es dann ein paar große Projekte gab, die ziemlich von Anfang an Go eingesetzt haben und sich darauf verlassen haben, eben einfach, dass ihre alten Entwicklungen auch eben Jahre später immer noch 1:1 kompilierbar sind. Auch wenn man natürlich die neuen Sprachfeatures, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, vielleicht nutzen kann, um die Programme zu verbessern. Seitdem gibt es einen mittlerweile recht stabilen Zyklus. Alle 6 Monate gibt es ein neues Second Level Release, also Go 1.1, 1.2 und so weiter. Wir stehen aktuell bei Go 1.13 und zwar jeweils im Februar und im August wird diese neue Version veröffentlicht. Ursprünglich war das mal immer im Dezember und im Juni, aber das hat sich nicht so gut bewährt, auch wegen Urlaubszeiten und anderen Verpflichtungen. Dann hat man es um 2 Monate verschoben und das ist jetzt aber schon seit relativ langer Zeit der etablierte Zyklus. Der funktioniert auch fast gut. Wie man sieht, Go 1.13 kam dann doch im September, also es hat man den August nicht ganz gerissen. Aber Go 1.14 soll tatsächlich wieder im Februar erscheinen, dieser Zyklus wieder eingehalten werden. Vom Projekt selber gibt es 2 offizielle Compiler. Das eine ist der Go-Compiler, GC, der mit jedem neuen Release ausgeliefert wird. Also das heißt, das, was hier in der rechten Spalte steht, das ist immer die aktuelle Go-Version, die eben 2-mal im Jahr neu veröffentlicht wird. Auf der linken Seite steht hier das Go-Frontend für die GNU Compiler Collection, GCC. Die orientiert sich an den Release-Zyklen von GCC. Und die Releases von GCC sind immer so alle 12 bis 18 Monate ungefähr. Und das heißt also, die überspringt dann auch Go-Versionen. Nicht jede Go-Version gibt es als GCC Go, sondern da werden dann eben teilweise welche übersprungen. Der Go-Compiler ist in sich wirklich ein abgeschlossenes System, ist komplett in Go selber geschrieben, bis auf minimale Teile, die in Assembler geschrieben werden, ist also mittlerweile völlig unabhängig von C. Die ersten Versionen waren noch in C geschrieben, aber irgendwann hat man das mal so gemacht, dass man wirklich die Go-Entwicklung, die Weiterentwicklung dann eben auch komplett in Go machen kann. Und das hat dann durchaus auch neue Entwickler angezogen, die sich eben nicht mehr um C kümmern wollten, wenn sie schon an Go weiterarbeiten. Dementsprechend gibt es den GC auch jetzt nicht für ganz so viele Plattformen, aber das Wichtigste ist dabei. Es gibt nach wie vor Intel, AMD, 32-Bit, 64-Bit und dann ARM, MIPS, Spark und so weiter. Also wirklich das Allermeiste, was vertreten ist. Auch RISC-V ist in Entwicklung. Das wird auch demnächst integriert in den offiziellen Compiler-Zweig. Während den GCC gibt es für noch viel mehr Plattformen. Da sind also wirklich auch sehr exotische Sachen dabei, wie Motorola 68K oder sowas, wird hier auch noch unterstützt. Der Go-Compiler ist darauf ausgelegt, dass er möglichst schnell ist, damit er im Entwicklungszyklus benutzt werden kann. Man drückt mal eben auf, bei vielen IDE ist es Ctrl-B, also Build, und dann wird kompiliert und das soll bei Programmen in normaler Größe in Sekunden und bei riesigen Projekten in Minuten geschehen. Der GCC ist ein bisschen langsamer, der macht auch mehr Zwischenschichten, Zwischencode. Der GCC ist aber bei manchen Aufgabenstellen erzeugt er noch den besseren Code, weil der einfach auf jahrzehntelanger Erfahrung auch mit Optimizern darauf zurückgreifen kann. Und gerade wenn man jetzt numerische Sachen macht, wo es also um Rechenpower geht, dann erhält man mit dem GCC Go teilweise noch die schnelleren Kompilate. Aber für den Entwicklungszyklus ist also auf jeden Fall der GC zu empfehlen, weil er einfach rasend schnell kompiliert. Ja, hier ein kleiner Überblick über bekannte Applikationen, die mittlerweile in Go entwickelt werden. Ich war neulich in einem Vortrag über Rust. Da wurde erwähnt, Go wäre also inzwischen schon gar keine Nische mehr, so wie Rust, sondern es wäre knapp unter Mainstream. Insbesondere das Produkt Docker. Das war einer der wirklich Early Adapters. Das hat ganz früh angefangen, seine Entwicklung in Go zu machen. Sogar noch vor der Veröffentlichung von Go 1, also mit einer 0-Punkt-Irgendwas-Version, haben die angefangen. Und im Schatten von Docker ist eigentlich das gesamte containerbasierte Cloud-Ökosystem mittlerweile in Go. Also alles, was man hier so sieht, deckt weitgehend wirklich diese Container-Cloud-Systeme ab. Rocket, die alternative Container-Engine oder Kubernetes, auch ein Produkt, was ursprünglich bei Google begonnen hat, mittlerweile aber komplett offen weiterentwickelt wird, eine Orchestrierungsplattform für Container und zahlreiche andere Sachen. Also man kann wirklich sagen, dass containerbasierte Cloud-Ökosystem basiert nahezu ausschließlich auf Go. Auch im Bereich Datenbanken gibt es eine Reihe von interessanten Entwicklungen. Am bekanntesten auf dieser Folie wahrscheinlich Prometheus und Grafana. Prometheus ist eine Zeitreihendatenbank, die also dafür optimiert ist, dass man Monitoring-Daten damit speichert über eine Zeitachse und die auswertet. Und Grafana ein System, was diese Daten grafisch anzeigen kann, auch aus zahlreichen anderen Quellen, also nicht nur aus Prometheus. InfluxDB ist auch eine Zeitreihendatenbank, hat ein bisschen ähnlichen Ansatz. Vitess ist auch recht bekannt, das ist ein Proxy-Server für MySQL, der bei YouTube eingesetzt wird. Das heißt also, sämtliche Metadaten von YouTube liegen in MySQL-Datenbanken, und zwar sehr vielen verschiedenen. Und davor ist dieser Vitess-Proxy und ordnet die SQL-Statements der richtigen Datenbank zu, sodass eben da eine verteilte Datenhaltung betrieben werden kann. Ja, und auch im Bereich webbasierter Applikationen ist Go relativ stark. Hier ein kleiner Auszug, was es da so gibt. Traffic ist ein recht bekanntes Produkt. Das ist ein Load Balancer, also ein quasi Frontend-Webserver, der die Requests dann an einen Pool von Backend-Systemen weiterleiten kann. Caddy ist ein Webserver, so eine Alternative zu Apache oder Nginx. Gox und Gitea sind webbasierte Systeme, die Git-Repositories verwalten, also praktisch so eine Art GitHub für zu Hause, was man selber hosten kann. Ja, und so weiter. Also auch da gibt es eine ganze Menge Applikationen. Ich habe noch viel mehr gefunden, allerdings haben die nicht alle so ein schönes Logo. Deswegen sind die dann hier nicht drauf. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Hier ist das typische Hello World Programm, mit dem man ja sehr oft den Einstieg in eine Programmiersprache beginnt. Und man kann hier schon so ein paar Eigenschaften von Go dran ablesen. Das eine ist diese Package-Zeile in der ersten Zeile. In Go ist es Pflicht, eine Modularisierung zu betreiben. Das heißt also, jeder Code, jeder Programmcode, den man schreibt, der muss in einem Package sich befinden. Und das Package Main ist typischerweise das, in dem das Hauptprogramm einer Entwicklung steht. Aber größere Programme unterteilt man dann in mehrere Packages, eben Module, typischerweise auf der deutsche Begriff dafür. Allerdings gibt es in Go mittlerweile auch noch Modules. Das ist ein bisschen was anderes als Package. Deswegen benutze ich jetzt das Wort Package auch im Deutschen und kenne da eigentlich keine richtige Übersetzung dafür. Ja, dann sieht man in der zweiten Zeile das Import-Statement. Hier werden andere Packages in das eigene Programm importiert, also reingezogen, sodass ich von dem Code in diesem Package dann Funktionen und Objekte und so weiter aus anderen Packages ansprechen kann. Und dieses Ansprechen, das geschieht so, wie man es hier sieht, der Name des importierten Packages und dahinter dann in dem Fall eine Funktion aus diesem Package, die ich hier aufrufe. Und wie man auch schon sieht, diese Funktion beginnt hier nicht zufällig mit einem Großbuchstaben. Das sehen wir gleich, was das für eine Bewandtnis hat. Ja, dieses minimale Programm druckt also eine Zeile Code auf den Bildschirm und beendet sich anschließend. Und wenn man das selber kompiliert und sich dann mal anguckt, was man eigentlich gerade erzeugt hat, dann staunt man vielleicht ein bisschen, je nachdem, was für ein System man gerade arbeitet und mit welcher Go-Version, ist dieses Kompilat hier so zwischen 1,4 und 2 Megabyte groß. Das sieht erstmal etwas erschreckend aus, aber man muss dazu wissen, der GC-Compiler erzeugt normalerweise ein statisches Binary. Da ist alles drin an Abhängigkeiten, was man braucht. Man kann das also beliebig auf ein anderes System schieben. Das funktioniert immer. Da muss man keine Libraries spezielle installiert haben, sondern das Ganze ist in sich lauffähig. Und dementsprechend ist eben hier auch ein Teil der Standardbibliothek drin, nämlich dieses FMT-Package, das für formatierte Ein- und Ausgabe steht. Das ist sowas Ähnliches wie dieses STDIO. In C oder IO Streams in C++. Das enthält viele und leistungsfähige Funktionen, die eben formatierte Ein- und Ausgabe machen können. Wenn man da auf eine schlankere Implementierung wechseln würde, könnte man noch einige Megabytes sparen. Und auch das FMT ruft in sich dann auch wieder Funktionen aus anderen Packages auf. Deswegen wird das Kompilat halt insgesamt relativ groß. Das heißt aber nicht, dass das dann ein Speichermonster ist, was im RAM extrem zuschlägt, sondern im Gegenteil, die Go-Programme sind eigentlich sehr schlank, können auch auf kleinen Systemen wie beispielsweise im Raspberry Pi sehr gut eingesetzt werden. Also nicht erschrecken, nur weil das Binary auf der Festplatte erstmal etwas größer aussieht. Ja, Thema Modularisierung ist relativ wichtig. Da hat man sich von Anfang an entschieden, Go-Programme müssen immer in Modulen bestehen. In jedem Source-Code ist die erste Zeile, also außer Kommentaren oder Leerzeilen, die erste inhaltliche Zeile ist immer dieses Package-Statement, wo angegeben wird, zu welchem Package eben diese Source-Code-Datei gehört. Und da gibt es auch nur eins und das muss eben ganz am Anfang stehen. Umgekehrt kann man mehrere .go-Dateien, also Source-Code-Dateien, innerhalb eines Packages haben. So kann man also seine Funktionen nochmal irgendwie logisch aufteilen, dass die Dateien nicht zu lang werden. Und typischerweise, insbesondere wenn man mit der Go-Toolchain arbeitet, so wie sie gedacht ist, dann hat man immer alle Dateien, die zu einem Package gehören, alle .go-Dateien, befinden sich in einem Verzeichnis. Dem Compiler ist es egal, in wie vielen Verzeichnissen das ist, aber die Toolchain verlässt sich typischerweise darauf, dass das alles in einem Verzeichnis ist. Und ich hatte schon gesagt, diese Funktion, die wir aufgerufen haben aus der FMT-Bibliothek, die beginnt mit einem Großbuchstaben und das ist zwingende Konvention. Alle Bezeichner, egal ob das Funktionen sind oder Variablen oder Konstanten oder was auch immer, alles, was ich innerhalb eines Packages definiere, ist nur dann von anderen Packages aus sichtbar, wenn es mit einem Großbuchstaben beginnt. Das heißt also, man sieht einer Funktion auf den allerersten Blick an, ob sie exportiert ist, also sprich von anderen Packages aus sichtbar ist und genutzt werden kann oder nicht. Auf diese Weise brauche ich mich also nicht mit irgendwelchen Keywords darum schlagen wie Public, Private, Protected oder sowas, sondern eben Großbuchstabe heißt, es ist exportiert, man kommt von anderen Packages aus dran, Kleinbuchstabe heißt, es ist nicht exportiert, es existiert nur innerhalb des eigenen Package, ist von außen nicht sichtbar und damit natürlich auch nicht aufrufbar. Finden manche Leute ein bisschen komisch, insbesondere wenn sie sich entscheiden, nachträglich etwas, was noch nicht exportiert ist, dann doch noch zu exportieren, dann muss man ja an sehr vielen Stellen den Buchstaben ändern. Ich finde es extrem praktisch, weil man es eben wirklich auf den ersten Blick sieht und nicht nach irgendwelchen Deklarationen suchen muss, in denen dann vielleicht steht, ob es jetzt exportiert ist oder nicht. Ja, wie gesagt, der Go-Compiler ist auf Geschwindigkeit optimiert, deswegen und auch, weil es in großen Projekten ein sonst großes Übel ist, ist es verboten, Packages zu importieren, die man dann gar nicht benutzt. Es geht doch, mit einem kleinen Trick geht es dann doch. Wenn man den nutzt, dann weiß man aber auch, was man tut. Und es gibt auch einen Sonderfall, dass man ein Package importiert, ohne es explizit zu benutzen. Aber durch jedes Package kann eine Initialisierungsfunktion haben, die dann wiederum dafür sorgt, dass ein Package sich bei einem anderen Package registriert oder sowas. Da gibt es dann also doch noch den Fall, dass man Packages importiert, die man eigentlich gar nicht benutzt. Aber das ist ein Sonderfall. Im Normalfall meckert der Compiler, wenn man das tut, weil man eben von vornherein wirklich seine Programme mit möglichst wenig Abhängigkeiten machen soll. Und dass man irgendwas importiert, was man mal benutzt hat und dann in Vergessenheit geraten ist, das ist ein Übel aus der C- und C++-Welt, wo also am Anfang eines Source Codes immer dann erstmal 20 Includes sind und kein Mensch weiß mehr, wofür diese Includes eigentlich noch gebraucht werden. Und was passiert, wenn man sie weglässt? In vielen Fällen passiert gar nichts, weil dann der Include dann sowieso nochmal was anderes includet, was dann das Weggelassene dann doch wieder enthält. Und diese Unübersichtlichkeit, die gibt es hier gar nicht. Und was es auch nicht gibt, ist, dass sich irgendwas gegenseitig includet. Sondern es gibt eine strikte Hierarchie, keine zirkuläre Abhängigkeit. Also wenn ein Package A ein B importiert und das B wiederum ein C, dann darf das C nicht mehr auch nicht indirekt importieren. Und das braucht man eben auch, um den Compiler schnell zu machen und insbesondere auch, um ein Caching einrichten zu können. Das heißt also, wenn dann in diesem Fall das C einmal kompiliert ist und dann kompiliert man das B, was von C abhängig ist, dann braucht man das C nicht nochmal neu zu kompilieren, weil das liegt dann im Cache. Und nur wenn sich die Quelltextdateien geändert haben, identifiziert durch das File-Datum, nur dann wird eben dieser ganze Baum wieder neu kompiliert. Ansonsten greift der Compiler bzw. das Build-System direkt auf die Inhalte des Caches zu. Auch das macht beschleunigt die Entwicklung doch ziemlich spürbar. Es gibt ein paar Pseudo-Packages, die sieht man manchmal, das Import C zum Beispiel, dann wird nichts wirklich importiert, sondern Import C schaltet eine Schnittstelle frei, mit der man von Go-Funktionen aus C-Funktionen aufrufen kann. Also wenn man irgendwelche Bibliotheken nutzen will, die Dinge machen, die halt in C schon mal programmiert worden sind, dann kann man auf diese Weise eine relativ einfache Schnittstelle freischalten, wie man von Go aus C aufrufen kann. Es geht auch umgekehrt, dann ist es allerdings nicht mehr ganz so einfach. Man kann von C aus auch Go-Code aufrufen und dafür macht man einen Import Anführungsstriche C, Anführungsstriche, und das importiert aber nichts wirklich. Und das Unsafe, das gibt es auch nicht als Package, sondern Import Unsafe führt dazu, dass bestimmte Dinge freigeschaltet werden, die eigentlich sonst auch verboten sind, insbesondere Pointer und Pointer-Arithmetik, mit der man einige seltsame Dinge tun kann. Die sind normalerweise nicht möglich, der Compiler verweigert die. Und wenn man aber das Unsafe importiert, dann weiß man hoffentlich, was man tut und hat dann ein paar mehr Möglichkeiten im Bereich von Pointern. Ja, und ab der letzten Version, ab Go 1.12, gibt es auch Go-Modules. Und deswegen darf ich jetzt nicht mehr Packages mit Modul übersetzen, sondern Module ist eine Sammlung von Packages, die zusammen mit Versionsinformationen gespeichert wird. Das ist so eine Kontrolldatei quasi, wo drin steht, eben welche Packages hier genutzt werden, in welcher Version. Identifiziert entweder über ein Label aus einem Git-Repository zum Beispiel oder auch eine Commit-ID aus einem Repository. Damit kann man reproducible Builds machen, das heißt also eine Softwareversion auch ein halbes Jahr später noch in exakt dieser Version wieder kompilieren, auch mit den Abhängigkeiten eben aus bestehend aus teilweise veralteten Versionen. Das ist neu hinzugekommen. Die Sprache Go selber soll bewusst oder ist bewusst sehr einfach gehalten. Unter anderem gehört dazu, dass es nur 25 eingebaute Keywords gibt. Keywords, das sind eben so feststehende Begriffe in der Sprache, die man für nichts anderes verwenden darf, als eben für den Zweck, den sie gemacht sind. Also ich darf keine Variable namens Break oder eine Funktion namens Case oder sowas darf ich nicht einführen. Auch da ist es so, in C++ oder zumindest bei einigen Compilern ist es sogar erlaubt, dass ich ein For oder sowas als Variablenname verwende, weil der Compiler an dem Kontext erkennt, ob jetzt hier die Vorschleife gemeint ist oder nicht. Das macht aber auch, das erhöht drastisch die Komplexität des Parsers und macht damit den Compiler langsam. Sowas wollte Go auf keinen Fall. Also diese 25 Keywords hier, die sind reserviert und die werden sich auch garantiert nicht ändern im Verlaufe der Geschichte von Go 1. Also weder werden welche weggenommen, noch kommen irgendwelche dazu. Denn wenn jetzt irgendwas dazukommen würde, dann würden ja alte Quelltexte, die das vielleicht als Funktionsname verwenden oder als Name einer Konstanten oder was auch immer, würden ja dann nicht mehr kompilierbar sein. Also das hier ist definitiv fix. Das, was hier übrigens fett gedruckt ist, das sind die Keywords, die außerhalb einer Funktion überhaupt nur auftreten können. Also wir haben ja gesehen, ein Programm beginnt immer mit dem Package, danach kommen die Imports, ein oder mehrere oder vielleicht auch gar keins, und dann kommen in beliebiger Reihenfolge globale Variablen-Definitionen oder Konstantendefinitionen oder eben Funktionen oder auch eigene Typen kann man auch erzeugen, sehen wir gleich, wie das geht. Die Reihenfolge hier ist dann beliebig, aber dieses Package und Import, das steht immer ganz oben und alles andere, was hier steht, kann also nur innerhalb von Funktionen vorkommen. Neben den 25 Schlüsselwörtern gibt es dann aber noch ein paar mehr Sachen, nämlich vordefinierte Namen. Und der Unterschied zwischen einem Keyword und einem vordefinierten Namen ist der, dass man diese vordefinierten Namen im Prinzip auch selber für irgendwas anderes verwenden darf. Dann haben die selbst definierten Vorrang. Warum macht man das? Das klingt ja auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch. Warum kann man hier, was weiß ich, den Typ int mit irgendwas anderem neu definieren oder eine Variable namens int erzeugen? Das sieht doch nur seltsam aus. Der Hintergrund ist einfach der, auf diese Weise haben die Go-Entwickler sich die Hintertür offen gehalten, neue vordefinierte Namen einzuführen. Denn ein alter Quelltext, der diese Namen anderweitig verwendet, ist dann trotzdem kompilierbar. Er kann dann zwar die neue Funktion nicht nutzen, weil eben einfach die eigene Verwendung dieses Namens immer Vorrang hat vor den eingebauten. Wenn beispielsweise demnächst 128-Bit-Prozessoren auf den Markt kommen, die sind ja eigentlich schon auf dem Markt, aber wenn die eine gewisse Verbreitung erreichen und Go darauf portiert wird, dann wird es bestimmt irgendwann mal einen Variablen-Typ int 128 geben oder uint 128 für die unsigned Version davon und den kann man beliebig in Go ergänzen. weil eben alte Quelltexte, selbst wenn die Int 128 für was anderes verwenden, trotzdem weiterhin kompilierbar sind. Ist im Moment noch nicht abzusehen, aber es gibt ja schon durchaus Prozessoren, die intern mit 128-Bit-Registern arbeiten. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das eines Tages in Go reinkommt. Ja, dann was haben wir an Typen? Wir haben die typischen Bittigkeiten, also 8-Bit, 16, 32 und 64, eben als signed Integer und als unsigned Integer. Dieses unsigned ist so ein kleiner Seitenhieb auf Java. Die Entwickler von Go haben sich schwer getan, irgendwelche kryptografischen Algorithmen in Java zu entwickeln. Das wurde oft sehr ineffizient, weil eben in Java das unsigned nicht von Haus aus mit drin ist und man da eben immer irgendwas außenrum basteln musste. Es gibt noch das Int ohne eine Bittigkeit dahinter. Das richtet sich dann nach dem jeweiligen Maschinentyp. Also auf einem 32-Bit-Prozessor ist das Int 32-Bit lang, auf einem 64-Bit-Prozessor ist das Int entsprechend 64-Bit lang. Wenn man das explizit angeben will, dann muss man eben zu einem von diesen Typen mit der Zahl dahinter greifen. Dann gibt es Float in den typischen IEEE-Standards als 32-Bit-Fließkommavariable und als 64-Bit-Fließkommavariable. Und es gibt auch komplexe Zahlen. Das ist dann komplex 64, komplex 128, entspricht dann eben Realteil und Imaginärteil jeweils 32-Bit, beziehungsweise beides 64-Bit ergibt dann komplex 128. Komplex sieht man relativ selten in Go-Programmen. Widerspricht ein bisschen eigentlich diesem minimalistischen Ansatz, aber trotzdem haben sich die Erfinder dazu entschlossen, die komplexen Zahlen hier als eigene Datentypen mit aufzunehmen. Ja, und dann gibt es vordefinierte Konstanten, wie zum Beispiel True und False. Das sind eben Konstanten, Namen, die man auch durchaus für was anderes nehmen konnte, sollte man aber nicht tun. Und gewisse Funktionen, die eingebaut sind, die eben auch vordefinierte Funktionen sind, wie zum Beispiel das New. Das macht genau das Gleiche wie das New in C++. Es alloziiert einen Speicher und gibt einen Zeiger auf einen Speicher zurück zum Beispiel. Oder das Append, mit dem man an einen Slice irgendwas anhängen kann. Sie sind also auch als vordefinierte Funktionen eingefügt. Ja. Neben den eingebauten Datentypen hier kann man dann natürlich zusammengesetzte Datentypen erzeugen. Und das ist das, was ich vorhin sagte, es soll ein moderneres Typsystem sein, als es in C noch der Fall ist. Insbesondere soll es die assoziativen Arrays geben oder Hashes, nennt man es, glaube ich, in Python. Stimmt das? Bitte? Dictionary in Python, genau, assoziatives Array in Perl, Hash in manchen Programmiersprachen. Das ist hier die Map. Die Map hat also einen Key-Typ und einen Value-Type. In diesem Beispiel hier ist der Key-Type String und der Value-Type ist ein Integer. Dann gibt es Arrays und Slices. Das ist sowas Ähnliches, aber nicht genau das Gleiche. Das Array ist sowas wie das Array in C. Das hat eine feste Größe und die Größe gehört mit zum Typ. Das heißt also, ein Array hier von 32 Byte ist was anderes als ein Array von 16 Byte. Das ist ein anderer Typ. Kann man dann auch nicht irgendwie einander zuweisen. Das zweite ist der Slice. Der Slice entspricht eher so dem Array aus Perl oder Python, was eben dynamisch wachsen und schrumpfen kann zur Laufzeit. Der hat also in der Typspezifikation keine Größe mit drin, sondern die Größe ergibt sich daraus, wie es benutzt wird. Man kann zusätzlich Elemente aufnehmen und dadurch wird es größer und auch welche wieder rauslöschen, dann wird es wieder kleiner. Braucht man beides und dementsprechend ist beides in der Sprache eingebaut. Dann gibt es auch die Pointer, das, was man in C ja eigentlich nicht so mag, gibt es weiterhin, weil man über die Pointer in Go die Referenzsemantik hinbekommt. Das heißt also, wenn ich eine Funktion aufrufe und der Parameter übergebe, dann werden die immer Call by Value übertragen. Und wenn ich aber sehr große Objekte habe, wo ich vielleicht nicht bei jedem Call das alles kopieren möchte, dann benutze ich einen Pointer und übergebe nur den Pointer auf die Datenstruktur und habe eben dann wesentlich weniger, was vom Prozessor kopiert werden muss und damit wahrscheinlich eine schnellere Ausführung. Pointer existieren also in Go weiterhin, aber es gibt eben keine Pointer-Arithmetik. Das heißt also, ich kann nicht aus einem Pointer, so wie in C, indem ich was dazu addiere oder den multipliziere, einen neuen Pointer berechnen und dann auf den Speicher zugreifen, wo wo der neue Pointer hin zeigt. Das ist hier verboten. Ich kann es mir, wenn ich es unbedingt brauche, freischalten durch Import Unsafe. Aber im Normalfall sollte man das also nicht nutzen. Ja, neben Variablen, die ich hier definiere, kann ich natürlich auch mir eigene Typen definieren. Das heißt also, ich nehme hier so einen zusammengesetzten Datentyp und definiere daraus einen neuen, habe also sozusagen diesem hier einen neuen Namen gegeben und kann dann eben unter diesem Namen in Zukunft alles machen, wofür ich vorher diesen Ausdruck eben gebraucht habe, diesen zusammengesetzten, in dem Fall eine IPv6-Adresse, die ja aus 16 Bytes besteht, aus 16 unsigned Integer mit 8 Bit. Und die kann ich dann eben genauso nutzen wie so ein Array aus 16 UInt 8 Variablen. Und dann gibt es auch den Struct. Der Struct oder Record für die Pascal-Programmierer, das ist einfach eine Sammlung von mehreren Daten mit unterschiedlichen Typen, die jeweils einen Namen bekommen, sozusagen zu einem neuen Typ vereint. Ja, auch das hier ist nicht besonders spannend. Kontrollstrukturen, die Vorschleife gibt es in verschiedenen Varianten. Die normale Variante, sage ich mal, sieht so ähnlich aus wie in C. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass es die Klammern nicht braucht hinter dem Vor. Und dann ist jeweils ein Initialisierungsteil, Abbruchbedingung und dann der Teil, der bei jedem Durchlauf ausgeführt wird, getrennt durch Semikolon. Ist eigentlich das gleiche wie in den allermeisten Sprachen auch. Anders als bei C oder Perl wird keine Klammer benötigt. Dann benutzt Go auch die geschweiften Klammern, um dann den Block innerhalb der Schleife zu kennzeichnen. Da gibt es ja auch verschiedene Verfechter von verschiedenen Ansätzen. In Python beispielsweise, wo man das ja nur durch die Einrückung ausdrückt, auch das haben die Go-Erfinder sich kurz überlegt, ob sie das wollen, haben es aber wieder verworfen, weil sie der Meinung sind, gerade wenn man Code automatisch generieren lässt von irgendwelchen anderen Tools, die dann Go-Code ausspucken, dann ist es oft ein bisschen unpraktisch mit diesen Einrückungen, weil man da sich doch sehr, sehr leicht dann vertun kann. Ja, es gibt auch eine Schleife, die in anderen Sprachen die While-Schleife heißt. Das ist in Go einfach die Vorschleife, wobei man den linken und den rechten Teil hier weglässt und nur den mittleren. Und man kann optional auch diese Semikolon davor noch und dahinter noch hinschreiben, muss man aber nicht. So wird es typischerweise gemacht. Also wenn da kein Semikolon ist, dann ist das nur die Abbruchbedingung, die hier geprüft wird. Und auch die Endlosschleife gibt es. Da steht dann hinter dem Vor einfach gar nichts und es beginnt direkt der Block da drin. Else gibt es ebenfalls. Auch hier der einzige Unterschied zu vielen anderen Sprachen ist einfach, dass die Klammern nicht genutzt werden müssen hinter dem if. Ansonsten sieht es eigentlich auch relativ banal aus. Und auch ein Switch Case Statement gibt es. Das ist relativ leistungsfähig. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt hier nur eine mögliche Syntax aufgezeichnet, aber da gibt es verschiedene andere auch noch. Hast du eine Frage? Ja, die sind, also selbst wenn dahinter nur eine Anweisung folgt, diese hängende Anweisung wie in C gibt es nicht. Die geschweiften Klammern sind immer verbindlich, weil das auch so eine extreme Fehlerquelle von C-Programmen war, dass man rein optisch der Meinung war, da wären zwei Anweisungen hinter dem For oder hinter einem If und dann fehlte aber die Klammern außenrum.
Habt ihr sogar ein Mikro?
Danke. Das sieht ja bei der Vorschleife so aus, als wären die einzelnen Elemente optional. Das heißt, wenn ich da zwei Teile mit einem Semikolon trenne, funktioniert das auch? Sind das dann die ersten beiden oder?
Nee, also entweder ich habe die Semikoli, aber dann beide, oder ich habe keins davon. Wenn ich beide weglasse, dann entspricht das nur diesem mittleren Teil hier. Wenn ich eins setze, muss ich auch das andere setzen. Also die Variante mit nur einem Semikolon, die gibt es nicht. So, und schließlich noch zu den Funktionen. Auch die sehen syntaktisch eigentlich relativ langweilig aus. Es gibt Funktionen mit einem oder mehreren Parametern, die sie bekommen. In der obersten jetzt hier hat die genau einen Rückgabewert. Da steht dann hinter dem Funktionskörper der Rückgabetyp. Und die eigentliche Zahl, die da hier zurückgegeben wird, steht dann hinter dem Return Statement. Optional kann man aber auch den Rückgabeparametern Namen geben. Das macht manchmal die Programme ein bisschen übersichtlicher, ist aber sonst semantisch eigentlich genau das Gleiche. Aber in diesem zweiten Beispiel eben habe ich hier einen Namen noch definiert für den Rückgabewert. Und das bewährt sich meistens dann, wenn man mehrere Rückgabewerte hat. Das dritte Beispiel ist also eine Funktion, die zwei Parameter bekommt und auch zwei Rückgabewerte zurückgibt. Und dann bietet es sich an, wenn es zwei oder mehr sind, denen Namen zu geben. Das erhöht die Übersichtlichkeit. Ja.
Nochmal zurück zur Folie davor. Also zu dem Case. Sehe ich richtig? Man braucht kein Break-Statement und es gibt dementsprechend auch kein Fall-Through.
Das Break-Statement braucht man nicht, richtig, genau. Das Fall-Through bewirkt, wenn jetzt dieser Case hier eintritt, dann wird nur diese Funktion ausgeführt und danach nicht mehr. Wenn ich aber das Fall-Through da auch noch reinschreibe, dann würde dieser Case auch noch zumindest geprüft. Also wenn ich überschneidende Cases hätte, dann könnte ich damit dafür sorgen, dass die alle wirklich geprüft werden mit dem Fall-Through.
Also Fall-Through ist dann auch ein Keyword? Oder?
Fall-Through ist auch ein Keyword,
okay, ja, genau. Habe ich vorher nicht bemerkt.
Ja, also im Normalfall wird beim ersten zutreffenden Case das ausgeführt und anschließend das Switch beendet. Das Default kann ich überall hinschreiben. Das kann ganz oben stehen, das kann ganz unten stehen. Das wird immer nur dann ausgeführt, wenn sonst nichts zutrifft. Und mit dem Fall-Through kann ich dafür sorgen, dass es dann eben trotzdem noch weiter prüft, ob die anderen Cases auch mit eintreten. Ja.
Ist das Default verpflichtend?
Das Default ist nicht verpflichtend, nein. Wenn ich den Fall habe, dass gar nichts zutrifft, dann wird eben auch nichts gemacht. Das Default ist optional. Ja, so viel Kurzabriss zur Syntax. Das ist bisher noch nichts wirklich Spezielles. Ich wollte, bevor ich jetzt weitere syntaktische Konstrukte anspreche, erst noch wieder ein bisschen was über die Intention der Erfinder erzählen, insbesondere wenn es darum geht, sicher zu programmieren. Das, was eben in C und C++ häufig einfach an seine Grenzen stößt durch die Vielzahl an Möglichkeiten, das ist in Go sehr stark beschnitten worden. Eine wichtige Entscheidung ist, dass Go eine garbage-collected Sprache ist. Das heißt also, man kann Speicherbereich manuell reservieren für eben bestimmte Datenstrukturen. Man kann es aber nicht manuell freigeben, sondern freigegeben wird automatisch über den Garbage Collector. Das ist ein eigener Prozess, kann man sagen. Etwas, was immer mal wieder aufgerufen wird und was die ganze Speicherbelegung durchforstet und prüft, ob bestimmte Objekte noch gebraucht werden, sprich ob es noch Referenzen gibt auf ein Objekt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird das abgeräumt. Dann wird der Speicher wieder freigegeben. Das bedeutet natürlich, dass manche Objekte eigentlich länger leben, länger Speicher verbrauchen, als man sie tatsächlich braucht. Das heißt also, der Memory Footprint von einem Go-Programm ist immer ein bisschen höher als von einem entsprechenden C-Programm, weil einfach eben noch unaufgeräumte Objekte immer noch im Speicher liegen, solange bis das nächste Mal der Garbage Collector die abräumt. Das ist aber auf heutigen Systemen durchaus verschmerzbar. Das haben die Entwickler also ganz bewusst diese Entscheidung getroffen, weil sie sich einfach mit den Tücken der manuellen Speicherverwaltung nicht mehr rumschlagen wollten. Das gehört ihrer Meinung nach der Vergangenheit an. Außer natürlich bei ganz bestimmten Einsatzbereichen jetzt wie Kernel-Programmierung oder sehr hardwarenah, da braucht man es schon noch, aber dafür ist Go auch wirklich nicht ausgelegt. Dann eine weitere Eigenschaft ist, dass es also ein sehr starkes statisches Typsystem gibt. Das heißt also, von jeder Variablen, von jedem Datum, was man erzeugt, weiß der Compiler zur Compile-Time, was das für einen Typ hat. Und das Ganze wird an vielen Stellen wirklich erzwungen. Es gibt auch keine automatische Typumwandlung. Also wenn ich, weiß ich nicht, von einem int 32 an einen int zuweise oder umgekehrt, in vielen Sprachen geht sowas automatisch, insbesondere dann, wenn es eindeutig ist. In Go nicht. In Go muss man das von Hand ausprogrammieren, damit man hier nicht aus Versehen Informationen verliert oder Informationen falsch interpretiert, eben durch Zuweisung an Variablen von anderen Typen. Da sehen wir gleich auch noch ein Beispiel. In Go sind alle Typen mit einem Standardwert vorbelegt. Das heißt also, wenn ich eine Variable definiere, ohne irgendwas zuzuweisen, dann ist da automatisch der Standardwert schon drin. Der Standardwert ist beispielsweise bei einer Integer-Variable die 0, bei einer Fließkomma die 0.0, Bei einem String ist es der leere String, bei einem Pointer ist es der Null Pointer. Alle vordefinierten Typen haben einen vordefinierten Standardweg. Und es gibt also auch nicht die Fehlermeldung, irgendwas, das wird benutzt, bevor es zugewiesen wurde oder sowas. Wenn etwas nicht zugewiesen wurde, dann hat es diesen Standardwert. Auf diese Weise ist also auch eine wesentliche Fehlerquelle von C-Programmen abgeschaltet. Der Compiler spuckt keine Warnungen aus. Vieles, was in anderen Sprachen eine Warnung wäre, ist in Go direkt ein Fehler. Der ist also ziemlich streng und lässt sich nicht darauf ein, dass man eben irgendwelche Warnungen, ach, das räumen wir später weg, wenn noch Zeit ist im Projekt. Erfahrungsgemäß ist am Schluss eh keine Zeit mehr. Deswegen soll sowas gar nicht erst einreißen. Ja, dann bei Array-Zugriffen wird grundsätzlich der Index überprüft. Auch das ist ein beliebter Fallstrick in C, dass man in einem Array auf einen Index zugreift, der negativ ist oder der zu hoch ist und da gar kein Speicher eben soweit überhaupt reserviert worden ist. Und dann zeigt es irgendwo anders hin im Programm. Und wenn es hinreichend weit weg zeigt, dann wird es durch einen Segmentation Fault beendet. Und wenn es aber zufällig in einem Bereich liegt, der eben auch verwendet worden ist von diesem Programm, dann merkt man überhaupt nie, dass es einen solchen Fehler gibt. Auch das soll in Go nicht vorkommen. Und auch noch ein wichtiger Punkt, es gibt in der Sprachspezifikation von Go so gut wie keine Stelle, wo irgendwas zwar erlaubt ist, aber das Ergebnis nicht definiert ist. Der C-Standard ist voll davon. Der C-Standard sagt, das und das darf man machen, aber es ist compilerabhängig oder implementierungsabhängig oder hardwareabhängig, was dann tatsächlich unten rauskommt. Das ist in Go, bis auf ein paar Ausnahmen, wo man es aber wahrscheinlich noch ausmerzen wird, nicht der Fall, dass irgendetwas am Ende zwar erlaubt ist, aber dann nicht definiert, was bei rauskommt. Ja, hier ein Beispiel für die Sache mit der Garbage Collection. Wenn man das hier als C- oder C++-Entwickler sieht, dann stehen einem wahrscheinlich die Haare zu Berge. Hier wird eine lokale Variable erzeugt und dann als Rückgabewert dieser Funktion ein Zeiger auf die lokale Variable zurückgegeben. Und die lokale Variable ist natürlich dann spätestens hier out of scope und wird abgeräumt. In C und C++ darf man das nie tun. In Go ist das erlaubt und ist sogar guter Stil. Es wird an vielen Stellen in der Standardbibliothek ebenfalls so gemacht. Man erzeugt irgendein Objekt lokal und gibt dann einen Pointer, eine Referenz auf dieses Objekt zurück an die aufrufende Funktion. Und das erkennt der Compiler oder die Runtime, je nachdem wie komplex der Fall ist, von selber. Da gibt es eine Escape Analysis, die dafür sorgt, dass dieses Objekt eben dann automatisch an der richtigen Stelle erzeugt wird, also nicht mehr auf dem Stack, wo es ja dann abgeräumt wurde am Ende der Funktion, sondern das Objekt bleibt so lange existent, persistent, wie eben irgendwo, also in dem Fall durch die aufrufende Funktion, dieser Zeiger auf das Objekt gehalten wird. Und erst wenn dieser Zeiger irgendwann mal gelöscht wird, beispielsweise weil die aufrufende Funktion eben auch terminiert oder weil der Zeiger überschrieben wird, erst dann erkennt irgendwann der Garbage Collector, dass dieses Objekt hier nicht mehr gebraucht wird und löscht es dann. Also auch hier eine wichtige Quelle von potenziellen Programmierfehlern dadurch eliminiert, dass das eben automatisch geht, zu erkennen, wie lange ein Objekt benötigt wird. Zum Thema statisches Typsystem habe ich hier ein kleines Beispiel, das mal aufzeigt, wie streng das Ganze ist. Ich habe hier zwei Typdefinitionen namens Celsius und Fahrenheit, die beide basieren auf dem eingebauten, vordefinierten Typ Float 32, also eine Fließkomma-Variable mit 32-Bit-Darstellung. Die sind also physikalisch, Speicherrepräsentationen sind, ist das genau das Gleiche. Aber es ist nicht erlaubt, Variablen von diesen beiden Typen einander zuzuweisen. Einfach vor dem Hintergrund, dass wenn schon jemand hingeht und hier zwei eigene Typen definiert, dann hat er sich dabei was gedacht. Dann möchte er nicht, dass die vermischt werden, weil die dann eben einen unterschiedlichen Sachverhalt repräsentieren. Und ich glaube, das Beispiel Celsius und Fahrenheit zeigt auch ganz gut eben, was das für unterschiedliche Sachverhalte sind. Könnte man genauso gut Euro und Dollar und Rubel oder sowas nehmen, das kommt im Prinzip aufs Gleiche raus. Wenn ich das hier mache, muss ich explizit eine sogenannte Type Conversion verwenden. Also wenn ich das explizit so schreibe, dann darf ich die durchaus ineinander umwandeln. Technisch gesehen ist das ja kein Problem. Der Prozessor sieht er da eh keinen Unterschied. Aber eben einfach so zuweisen ist verboten. Ja, und noch ein anderer Sicherheitsmechanismus hatte ich gerade schon erwähnt. Bei jedem Zugriff auf ein Array oder auf einen Slice wird geprüft, ob der Index noch gültig ist. Ich habe hier so eine kleine Schleife über zwei Arrays mit jeweils 100 Elementen und diese Schleife geht dann von 0 bis unter 100, also bis 99 und weist dem einen Array-Element die Summe des einen und des nächsten Array-Elementen zu. Und wie man vielleicht aufs zweite oder dritte hingucken sieht, das Ganze wird knallen, wenn i auf 99 angekommen ist, weil dann eben dieses i plus 1 100 ergibt und damit ist das Array übergelaufen. In C und C++ wird der Compiler gar nichts machen hier. Das wird einfach so geschluckt und in den allermeisten Programmen wird es auch so funktionieren, wie man es gerne hätte. Aber hin und wieder steht halt an dieser Stelle irgendwas Unerwartetes und dann kann es sein, dass sich das Programm sehr, sehr komisch verhält. Ja. Die Erfinder von Go behaupten, das würde auf modernen Prozessoren keinen Performance-Nachteil bewirken, weil das durch diese CPU-Pipelines ohnehin quasi parallel geht, die Indexprüfung und dann der eigentliche Array-Zugriff. Meine Erfahrungen sind da ein bisschen andere und auch Benchmarks geben mir da recht. Diese Schleife ist gegenüber der Version ohne Indexprüfung ungefähr 30% langsamer. Aber diese 30% nehme ich gerne in Kauf und viele anderen auch, weil es eben auch einfach eine schlimme Fehlerquelle vermeidet, in die man mit anderen Sprachen reinlaufen kann. Ja, soviel zum Thema sichere Programmierung. Ich möchte noch ein paar Worte verlieren über Objektorientierung in Go. Go ist ursprünglich publiziert worden. In den ersten Pressemeldungen darüber hieß es, es wäre keine objektorientierte Programmiersprache, weil ein Zitat der Go-Erfinder zitiert worden ist, Go hätte keine Klassen. Das stimmt aber in der Form nicht. Go ist sehr wohl objektorientiert. Dass es keine Klassen gibt, bedeutet einfach nur, dass man fast jedem selbst definierten Typ, bis auf zwei kleine Ausnahmen, Methoden geben kann. Und damit hat man eben diese Zusammenstellung von Daten und Funktionen, Methoden auf diese Daten, was eben eine der Definitionen für Objektorientierung ist und kann also Programme schreiben, die wirklich genauso objektorientiert aussehen wie jetzt in C++ oder in Java, aber ich bin eben nicht auf dieses Konstrukt der Klasse angewiesen, sondern alle Datentypen, die ich selber definiere, kann ich quasi verwenden, wie eine Klasse in anderen Programmiersprachen. Insbesondere im Vergleich zu Java bin ich auch nicht gezwungen, Klassen zu verwenden, sondern nur da, wo es Sinn macht, wo es also wirklich der Applikationsdomäne entspricht, verwende ich objektorientierten Ansatz. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich das eben nicht, dann komme ich auch rein mit Funktionen aus. Es gibt, ähnlich wie in Java, Interfaces. Interfaces sind Definitionen von Methoden, die ein Objekt haben muss, damit sie eben dieses Interface erfüllen. Und mit diesen Interfaces kann ich dann auch Polymorphie erzeugen. Das, was in anderen Sprachen wie zum Beispiel C++ nur über Vererbung gelöst wird, die es hier nicht gibt, da habe ich hier ein wesentlich einfacheres Mittel, um Polymorphie zu erzeugen. Also, dass ich verschiedene Typen, die aber irgendwie gemeinsame Eigenschaften haben, dann eben austauschbar verwende und abwechselnd verwenden kann. Sehen wir gleich ein Beispiel dazu. Was es nicht gibt, sind Konstruktoren, weil die Erfahrung ist, ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Java so einen Application-Server benutzt hat, so ein JBoss oder Glassfish oder sowas. Wenn man so eine Applikation startet, dauert es oft minutenlang, bis die tatsächlich einsatzbereit ist. Warum ist das so? Weil innen drin Initialisierungen durchlaufen werden und dann durch einen riesen Stack, durch eine riesen Hierarchie von Schichten, von Ebenen irgendwelche temporären Objekte erzeugt werden, dann mühsam immer irgendein Konstruktor durchlaufen wird, nur damit das temporäre Objekt dann kurze Zeit später schon wieder weggeschmissen wird, weil man es eigentlich gar nicht braucht. Das gibt es in Go nicht. Ein temporäres Objekt, was der Compiler irgendwie implizit erzeugt, weil es halt nötig ist in der kompilierten Sprache, das verbraucht keine CPU-Zeit, weil es keine Initialisierung selber durchführt. Ja, Destruktoren gibt es ebenfalls nicht, also irgendwelche Funktionen, die am Ende der Lebensdauer eines Objektes noch aufgerufen werden. Man kann, wenn man das unbedingt braucht, sogenannte Finalizer verwenden. Ein Finalizer ist eine Funktion, die kann man hinterlegen, die wird dann aufgerufen, kurz bevor der Garbage Collector das Objekt dann tatsächlich aus dem Speicher befördert. Man sollte sich allerdings nie darauf verlassen, dass der Finalizer überhaupt ausgeführt wird, weil man ja nicht weiß, wann die Garbage Collection das nächste Mal zustößt, beziehungsweise wenn man die Parameter dafür zu großzügig einstellt, dann wird er überhaupt nie ausgeführt, weil eben dann der Speicher auch so ausreicht, ohne dass man wieder welchen wegräumen muss. Ja, es gibt keine Vererbung. Das finden manche Leute ein bisschen seltsam, weil viele der Meinung sind, Vererbung gehört zur Objektorientierung. Aber auch in anderen Sprachen ist das Paradigma mittlerweile, dass man von Vererbung wieder wegkommt, weil man bei Vererbung häufig schwerfällige Hierarchien erzeugt, wo es dann nachträglich fast unmöglich ist, an den Basisklassen, von denen alles andere irgendwie erbt, dann noch irgendwas zu ändern. Dann hinterlässt man mögliche Probleme, mögliche Fallstricke, die dann erst irgendwie Ebenen höher in Vererbten Klassen auftreten. Und das wollte man in Go von Anfang an vermeiden. In Go ist das so gedacht, dass man Polymorphie erzeugt durch unabhängige Implementierungen von dem gleichen Sachverhalt. Und da ist eben Vererbung dafür kontraproduktiv, sondern dann kopiert man lieber auch mal ein paar Programmzeilen in die neue Implementierung und kann dann aber wirklich einen sanften Übergang von einer alten zu einer neuen damit realisieren. Und was es auch noch nicht gibt, sind Generics. Oder in C++ heißt das Templates, das heißt also irgendwelche Funktionen oder Objekte auf einem bestimmten Basistyp, der dann unterschiedlich sein kann, ohne dass man die Implementierung ändern muss. Das gibt es bisher noch nicht. Da gibt es aber einen relativ konkreten Vorschlag mittlerweile, wie man Generics in Go 2 wird es dann sein, umsetzen kann. Wird aber immer noch dran diskutiert und dran gefeilt. Das möchte man nicht überstürzt einführen und deswegen ist das bisher noch nicht dran. Ja, wir sehen hier nochmal das Beispiel von eben mit dem Celsius und dem Fahrenheit, was halt einfach einen Float 32 verwendet und darüber sozusagen einen neuen Typ aufspannt. Der bekommt in diesem Beispiel jeweils eine Funktion namens print. Diese Funktionsdefinition ist eine Methode, das heißt, vor dem Namen der Funktion steht hier noch in Klammern der Typ, auf den eben diese Methode wirkt, mit dem Namen des Typs und eben auch dem Namen einer Variable, die dann innerhalb des Quelltextes hier dann tatsächlich benutzt werden kann. Das heißt also, ich habe hier zwei unterschiedliche Typen, die eine unterschiedliche Printfunktion bekommen, die halt einfach die Temperatur entsprechend anzeigt, in der üblichen Schreibweise, dass man also bei Celsius dieses Grad Celsius, Grad C hier hat und bei Fahrenheit das Grad F ausgibt. Und wenn ich jetzt zwei Variablen von diesen Typen erzeuge und sie mit einem Inhalt fülle, also mit einer Temperatur versehe, dann kann ich da die Printfunktion aufrufen und bekomme dann eben jeweils die richtige Printfunktion, die eben zu dem Typen passt. Sprich, die macht dann einen Grad Celsius oder einen Grad Fahrenheit dahinter. Die Initialisierung hätte ich nicht unbedingt machen müssen, dann hätte ich halt hier 0 Grad Celsius oder 0 Grad Fahrenheit bekommen, weil das eben der Standardwert ist, das wäre kein Fehler gewesen. Soweit ist es, glaube ich, noch relativ banal.
Weiß nicht, ob du es gleich schon beantwortest, aber dann ist also das erste Argument dieser Methoden, ist das Objekt selber, ist das kann man nennen, wie man will.
Das ist nicht das erste Argument, sondern das wird noch vor dem eigentlichen Funktionsrumpf geschrieben. Das nennt man den Receiver. Das ist also praktisch der Typ oder das Objekt, was eben der Empfänger sozusagen ist für diese neu definierte Funktion. Für Receiver weiß ich auch kein schönes deutsches Wort. Methode ist eigentlich üblich, aber es ist eben syntaktisch ein bisschen anders als eine Methode jetzt in Java zum Beispiel. Ja, wie geht es da mit Polymorphie? Dazu kann man ein Interface definieren. Was hier zum Beispiel getan wird für einen Interface-Namen namens Printer, der dadurch spezifiziert ist, dass es eine Print-Methode gibt. Also jedes Objekt erfüllt dieses Interface, wenn eben auf diesem Typ diese Print-Methode mit genau dieser Signatur, also sprich keine Eingabeparameter und auch keine Rückgabeparameter, wenn die existiert. Und von diesem Interface hier, von diesem Printer, kann ich eigenständige Variablen definieren. Und das tue ich hier. Ich erzeuge also eine Variable, die eben nicht von einem konkreten Typ ist, wie jetzt Celsius oder Fahrenheit, sondern von einem Interface-Typ namens Printer. Und an die kann ich alle Werte zuweisen mit von Typen, die dieses Interface erfüllen. Und zwar ohne das explizit irgendwie angemeldet zu haben. Also in Java bräuchte man dann so ein Implement noch. Das braucht man in Go nicht. Es genügt, dass diese Methoden vorhanden sind. Und ich kann also an ein und dieselbe Variable von diesem Interface-Typ zunächst einen Celsius-Wert zuweisen und anschließend einen Fahrenheit-Wert zuweisen. Und wenn ich dann jeweils diese Print-Methode aufrufe, dann wird die richtige genommen. Also wird dynamisch zur Laufzeit dispatched, welche Print-Methode eigentlich hier gefragt ist, abhängig von dem Typen. Also die Interface-Variable, die speichert quasi nicht nur diesen Wert, diese 20, sondern eben auch noch die Informationen über den Typ, sodass dann hier dynamisch dispatched werden kann, welche Methode dann da jeweils dazugehört. Und das ist ein extrem leistungsfähiges Mittel, mit dem man eben Implementierungen, also Teile einer riesigen Software sozusagen schleichend austauschen kann, indem man einfach eine komplette Neuimplementierung macht von einem anderen Typ, der aber die gleichen Methoden hat, die eben in diesem Interface gefordert sind und dann so nach und nach alle Verwendungen des alten auf das neue umstelle und am Schluss dann die alte Implementierung rausschmeiße, ohne dass man sich irgendwelche unwartbare Software dadurch einhandelt. Hilfsmittel, was man in Go gerne macht, um das zu bekommen, was in anderen Sprachen durch Vererbung gelöst wird, ist die Komposition. Komposition heißt in dem Fall einfach, man erzeugt einen neuen Typ, der andere Typen einbindet und hat durch einen syntaktischen Trick, nenne ich es mal, dann dessen Methoden zur Verfügung. In dem Fall habe ich einen Typ, einen Struct definiert, der bindet zwei vorhandene Typen aus der Standardbibliothek ein. Das eine ist time.time, also aus der Bibliothek namens kleinTime, den Datentyp namens großTime, der dazu geeignet ist, eine Uhrzeit oder Datum und Uhrzeit abzuspeichern. Und das andere ist aus der Bibliothek sync Objekt namens mutex. Mutex ist ein Mutual Exclusion Lock, also ein Typ, der die Methoden lock und unlock besitzt, die ich benutzen kann, um irgendeine Sperre zu errichten, sodass eben immer nur ein Programmteil einen bestimmten Code ausführt. Dieser Time-Typ, der ist normalerweise, der hat mit Nebenläufigkeit, mit Locking eigentlich gar nichts zu tun. Wenn ich aber hier in verschiedenen Programmteilen irgendwie gleichzeitig zum Beispiel auf die Hour-Methode zugreife und die Minute-Methode, dann muss das Ergebnis nicht unbedingt zusammenpassen, wenn andere Programmteile nebenläufig auch diesen Typen ändern. Und wenn ich das vermeiden will, mache ich einen Lock außenrum. Und das Ganze kann ich zusammenpacken in einen Struct und dann habe ich sozusagen einen neuen Typ erzeugt, der hat sowohl diese grünen Methoden hier von dem Mutex als auch die blauen Methoden von dem Time. Ja, ich bin jetzt fast geneigt zu sagen geerbt, aber es ist eben keine Vererbung. Also der Time, der weiß nichts davon, dass an seiner Seite noch ein Mutex steht und umgekehrt. Das sind wirklich unabhängige Benutzungen, aber rein syntaktisch gesehen habe ich eben dann diese Methoden auf diesem neuen Typ alle zur Verfügung.
Was würde jetzt passieren, wenn sowohl Time als auch Sync eine Hour-Methode hätten?
Dann geht das nicht.
Das würde der Compiler dann merken? Oder?
Das würde der Compiler merken, genau. Also ich kann diese Komposition durch Einbettung nur dann machen, wenn es widerspruchsfrei ist.
Einbettung von Methoden ist ja ganz einfach, aber ich muss ja auch irgendwo Speicher haben, also Variablen in dem Strukt. Eventuell geht das oder geht das nicht? Also der Sync, der Mutex braucht ja irgendwie ein Objekt auf jeden Fall.
Den Speicher alloziere ich hier mit dieser Variablendefinition. Ich erzeuge hier eine Variable LT von diesem Typ LockableTime und der LockableTime-Typ ist ein Struct und der belegt eben Speicher für dieses hier und Speicher für dieses hier. Ein Struct ist ja so eine Aneinanderreihung von Variablen mit potenziell unterschiedlichem Typ. Der Speicher liegt einfach hintereinander.
Was ist dann Time und Mutex? Sind das dann Interfaces oder sind das auch Structs?
Das Time ist auf jeden Fall ein Struct. Das Mutex dürfte wahrscheinlich nur eine Int-Variable sein. Mit plus ihre Methoden. Ich weiß gar nicht genau, wie das aufgebaut ist, aber auf jeden Fall sind das konkrete Typen, die eben entsprechend einen Speicherplatz halt dann haben. Also das Time hat auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, 64 Bit für das Datum und 64 Bit für die Zeit auf Nanosekundengenauigkeit und nochmal irgendwas für die Timezone drin. Das ist auf jeden Fall ein Struct. Das Mutex weiß ich gar nicht, was da genau dahinter steckt. So, ja, damit sind wir auch schon bei dem letzten Thema eigentlich angelangt, nämlich der Nebenläufigkeit. Ich hatte ja gesagt, Go hat von Anfang an Sprachmittel für parallele nebenläufige Programmierung basierend auf dem Prinzip CSP, die Communicating Sequential Processes, die bereits in den 70er Jahren theoretisch spezifiziert worden sind, die daraus bestehen, dass man ein Programm beschreiben kann als voneinander unabhängige Prozesse, die eben nebenläufig abläufen, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen, die sich aber gezielt gegenseitig beeinflussen können, indem sie sich Nachrichten zuschicken können über Kommunikationskanäle. Und in Go wird das folgendermaßen umgesetzt. Für diese nebenläufigen Prozesse gibt es die sogenannte Go-Routine. Das ist einfach der Aufruf einer Funktion mit dem Keyword Go davor. Wenn ich einfach nur eine Funktion aufrufe, dann stoppt ja das aufrufende oder die aufrufende Funktion, solange bis diese F-Funktion abgearbeitet ist und dann geht es an der Stelle weiter. Wenn ich das Go davor schreibe, dann wird diese neue Funktion nebenläufig aufgerufen. Das heißt, die alte läuft sofort weiter und ab da habe ich eben dann zwei oder mehr parallele Ausführungsstränge in meinem Programm. Ich kann das machen, indem ich eben eine Funktion aufrufe, die einen Namen hat, die irgendwo in meinem Quelltext definiert ist. Ich kann die auch implizit definieren als Closure, indem ich hier die Funktion on the fly mit ihrem Inhalt hier definiere und dann mit den beiden runden Klammern dahinter direkt aufrufe. Das ist aber auch nur eine syntaktische Variante, dass ich eben eine Funktion aufrufen kann, die eigentlich gar keinen Namen hat, weil die nur on the fly definiert und direkt aufgerufen wird. Was wahrscheinlich sogar noch häufiger ist, ist, dass ein Programmierer selber das Go-Keyword überhaupt nicht verwendet, sondern er verwendet eine Bibliothek, die in sich nebenläufig programmiert ist. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Bibliothek net/http, die beinhaltet einen HTTP-Server, einen Webserver, der man bestimmte Händlerfunktionen übergeben kann, die dann aufgerufen werden, wenn eben eine bestimmte URL aufgerufen wird. Also damit schreibe ich einen Webserver in Go. Und sobald ich das mache, muss ich damit rechnen, dass mehrere Requests, die reinkommen, innerhalb von dieser Bibliothek auf verschiedene Go-Routinen gemappt werden und dann eben diese zwei oder mehr Go-Routinen gleichzeitig die gleiche Händlerfunktion aufrufen. Und dann muss ich natürlich auch mir dessen bewusst sein, dass wenn ich von dort aus zum Beispiel auf globale Variablen zugreife, dass ich das dann eben möglicherweise irgendwie synchronisieren muss. Oder auch wenn ich von dort aus Logmeldungen rausschreibe, dann weiß ich halt auch nicht genau, in welcher Reihenfolge die ins Log tatsächlich eingetragen werden. Also die implizite Verwendung ist wahrscheinlich sogar häufiger, weil man halt einfach eine Bibliotheksfunktion nutzt, die in sich nebenläufig ist. Ja, und für die Kommunikation zwischen den Go-Routinen und auch für die Synchronisation gibt es die Channels. Die Channels, das sind typisierte Kommunikationskanäle, also die haben einen Typen, wie zum Beispiel Int oder String oder sowas. Und genau diesen Typ können die sich dann gegenseitig zuschicken und eben nutzen zur Kommunikation. Channel kann buffert oder unbuffert sein, gepuffert oder ungepuffert. Wenn der ungepuffert ist, dann kann der Sender erst dann weiterarbeiten, wenn eben gleichzeitig auch der Empfänger diese Daten ausliest, die der Sender da reinschreibt. Wenn das gepuffert ist, dann kann der Sender eine gewisse Anzahl von Daten, von Strings oder was auch immer, da reinschreiben, bevor er blockiert wird. Und erst wenn dann die Empfänger oder der Empfänger das lange genug nicht ausgelesen haben, dann ist irgendwann die Kapazität erschöpft und dann wird der Sender trotzdem blockiert. Ein beliebtes Beispiel für Nebenläufigkeit in Go ist eine Funktion, die die Fibonacci-Zahlen berechnet. Die Fibonacci-Folge kennt man vielleicht, wenn man was mit Mathematik mal gemacht hat, dass die beginnt mit 0 und 1 und anschließend immer die Summe aus den letzten beiden. Also 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 und so weiter. Die wird hier von einer Funktion berechnet. Diese Funktion bekommt als Parameter einen Channel. Channel sind also ganz normale Variablen in Go, die kann man anfangen Funktionen als Parameter übergeben oder auch als Rückgabewert von einer Funktion zurückgeben. Und auf diesen Channel schreibt die Funktion dann jeweils die nächste berechnete Fibonacci-Zahl raus, solange bis hier eine Abbruchbedingung erfüllt ist. Die Abbruchbedingung ist hier x kleiner gleich n. Das heißt, das n ist ein zweiter Parameter, der an die Funktion übergeben wird, der die Obergrenze festlegt. Also ich möchte alle Fibonacci-Zahlen bis zu einer bestimmten Obergrenze nur haben. Und anschließend ist diese Schleife dann beendet und dann wird das Close-Statement ausgeführt. Close heißt, der Channel wird geschlossen. Und in dem Hauptprogramm wird zunächst mal der Channel erzeugt. Dafür gibt es das Make-Keyword in Go, was bestimmte Datenstrukturen initialisiert, unter anderem auch Channels. Und anschließend kann eben diese Variable, die ich daraus bekomme, das C, dann übergeben werden als Funktionsparameter an eine Go-Routine, die mit dem Go-Keyword aufgerufen wird. Und ab da haben dann sowohl die Main-Funktion als auch diese FIP-Funktion den gleichen Channel zur Verfügung und können über diesen Channel miteinander sprechen. Und als zweiten Parameter habe ich hier 1 Million übergeben. Das ist übrigens eine neue Schreibweise, die geht erst seit Go Version 1.13. Früher musste man einfach die 1 und die 6 Nullen direkt hintereinander schreiben und bei sehr großen Zahlen wird das dann schnell unübersichtlich. Neuerdings darf man so ein Dezimal, so ein Tausender Trennzeichen dazwischen schreiben, um ein bisschen übersichtlichere Zahlen schreiben zu können. Das kompiliert also wirklich erst ab Go 1.13. Ja, und dann wird in dem Hauptprogramm ein Iterator über diesen Channel aufgerufen. Dazu gibt es dieses Range-Keyword in Go. Ich kann über Channels, aber auch über Slices, über Maps, über Arrays und verschiedene andere Dinge iterieren, in dem Fall über den Channel. Das heißt also, diese Schleife läuft so lange, wie auf dem Channel etwas kommt. Und wenn dann aber der Sender hier diese FIP-Funktion das Close aufgerufen hat, dann endet hier auf der Empfängerseite der Iterator und dann terminiert das Hauptprogramm und damit auch das gesamte Programm. Also wenn das Hauptprogramm zu Ende ist, dann werden auch alle Go-Routinen, die im Laufe der Zeit erzeugt worden sind, hart abgeschaltet sozusagen. Sagen. Und das Programm ist dann durch. Ja, das als wirklich kleinen Abriss, wie diese nebenläufige Programmierung in Go aussieht mit den Go-Routinen und Channels. Paar Hintergrundinformationen noch dazu. Diese Go-Routinen, ja.
Kannst du kurz den Unterschied zwischen gleich und Doppelpunkt gleich erklären?
Ja, okay, das hatte ich übergangen. Das Doppelpunkt gleich kombiniert eine Variablendefinition und eine Zuweisung oder Initialisierung. Das einfache gleich ohne Doppelpunkt ist nur eine Zuweisung, dann muss ich die Variable aber vorher in irgendeiner Form definiert haben. Also zum Beispiel var c int oder sowas, dann oder chen in dem Fall, chen int, dann hätte ich die Variable definiert und anschließend könnte ich die zuweisen. Das hier kombiniert gleichzeitig die Definition und die Zuweisung. Ja, die Go-Routinen werden in Go nicht direkt auf Betriebssystem-Threads abgebildet, sondern das Go-Programm hat einen gewissen Thread-Pool zur Verfügung und scheduled selbstständig die Go-Routinen auf diese Threads. Und das heißt also, Threads braucht man typischerweise ja nicht viel mehr, als man auch wirklich CPU-Cores oder Hardware-Threads in seinem System hat, um die gesamte Möglichkeit an Parallelität auszureizen. Während Go-Routinen hat man eben je nachdem, was man logisch eigentlich darstellen will, teilweise einige Millionen. Und in Go belegt eine Go-Routine Initiale lediglich den initialen Stack von 2 Kilobyte. Und das heißt also, mit 2 Gigabyte Speicheraufwand, was ja in heutigen Rechnersystemen jetzt nicht mehr so fantastische Zahlen sind, kann man bereits 1 Million Go-Routinen machen. Also ein Webserver, der 1 Million Requests gleichzeitig verarbeitet, auf Go-Routinen aufteilt, solange der Code da drin nicht allzu komplex ist, reichen diese 2 Kilobyte Stack dann auch aus, benötigt also lediglich 2 Gigabyte. Und damit kann man eben es wirklich sich leisten, sein Problem, wenn es irgendeiner Form nebenläufig ist, dann auch eben nebenläufig auszudrücken in diesen Goroutinen. Und innerhalb der Go Runtime gibt es einen Scheduler, der die laufenden Threads, die laufenden Goroutinen, also die tatsächlich irgendwas arbeiten wollen oder können, dann zuteilt an die wenigen Betriebssystem-Threads, die man tatsächlich braucht, um eben die Hardware damit auszureizen. Gesteuert wird die Parallelität über eine Environment-Variable Go Max Prox, die defaultmäßig, wenn man sie nicht von Hand setzt, gleich der sichtbaren CPU-Anzahl ist. Also bei diesem Notebook beispielsweise hätte ich 2 CPUs und Hyperthreading, das heißt also ich habe 4 logische Hardware-CPUs sozusagen und dann würde der nur 4 Betriebssystem-Threads erzeugen, weil das ja schon ausreichend ist, um die Hardware hier komplett auszulasten. Ich kann es aber über die Environment-Variable oder über einen Call in der Runtime-Bibliothek nochmal explizit verändern. Ja, soviel zum Thema Nebenläufigkeit. Ganz kurzer Blick noch auf die Toolchain. Das ist jetzt auch wirklich meine letzte inhaltliche Folie. Ich hatte ja gesagt, die Go-Entwickler wollten eine Toolchain, die wirklich alles, was man in moderner Softwareentwicklung braucht, bereits beinhaltet. Wie beispielsweise Go-Test. Das ruft Unit-Tests auf, die man eben nach einem bestimmten Schema schreiben kann, um seine eigenen Funktionen und Bibliotheken gleich eben mit Tests zu versehen. GoDoc zum Beispiel würde eine Dokumentation extrahieren aus dem Quelltext, die eben in einem bestimmten Format in den Quelltext geschrieben wird, über eine Funktionsdefinition oder über einem Package Statement oder wie auch immer und macht daraus eine Dokumentation für dieses Package. Und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt nicht alle im Einzelnen durch. Die Intention dahinter ist halt einfach, man soll mit Go selber wirklich schon sehr weit kommen, ohne auf irgendwelche Drittanbieter-Tools zurückgreifen zu müssen, damit eben auch größere Entwicklerteams einigermaßen sicher die gleichen Tools und gleichen Methoden nutzen und nicht, wie es in anderen Sprachen üblich ist, eben, dass man völlig unterschiedliche Test-Frameworks einsetzt, je nachdem, aus welcher Ecke der Entwickler kommt. Das findet man im Go-Ökosystem eben deswegen nicht, weil das alles schon eingebaut ist. Manches davon ist ein bisschen primitiv, aber dann ist zumindest mal der grundlegende Weg vorgegeben und dann gibt es vielleicht doch noch das ein oder andere Tool, was irgendwas dann noch ein bisschen intensiver kann, aber damit kommt man schon sehr, sehr weit. So, letzte Folie ist einfach ein paar weiterführende Informationen, die man aufrufen kann, wenn man Go lernen möchte. Es gibt eine Tour auf der Go-Homepage, ist mittlerweile ungefähr 40-teiliger Kurs, mit dem man also im Selbststudium seine ersten Schritte machen kann. Der Go Playground ist eine Webseite, wo man so ein kleines Programm schreiben kann und das direkt dann im Browser ausführen und das Ergebnis zu kriegen, ohne dass man irgendeine eigene Installation macht. Das meiste, was ich gesagt habe über die Entwurfsziele von Go, steht in diesen 4 Vorträgen, die hier unten aufgelistet sind. Auch die kann man sich mal angucken, wenn man Interesse und Zeit dafür hat. Damit bin ich am Ende mit dem Vortrag. Gibt es Fragen?
Also erstmal würde ich sagen, wir bedanken uns bei Harald für den super, super Vortrag. Und dann würde ich sagen, der Reihe nach, ich habe hier vorne schon, glaube ich, die erste Wortmeldung gerade gesehen.
Ja, ich möchte mich an seine Frage anschließen. Ich glaube, was er gemeint hat, ist, wenn ich sowas wie Objekte haben will, wie mache ich dann Datenattribute? Ich denke mal, dann würde ich einfach ein Struct machen und an das Struct dann Methoden anhängen und die Felder des Structs als meine Objektattribute sozusagen verwenden.
Genau, also gehen wir nochmal in das Beispiel hier rein. Dieses Wireless, neben eben diesen, sag ich mal, importierten Typen, kann ich natürlich beliebige weitere Attribute hier auch reinschreiben. Typischerweise schreibt man ja erstmal so einen Variablen-Namen und dann erst den Typen. Diese Schreibweise hier, das ist so eine Kurzschreibweise, die es mir ermöglicht, aber dann direkt hier auf diese Methoden zugreifen zu müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch ein T davor hätte, dann würde mein Time-Typ innerhalb des Structs eben den Namen T bekommen und dann müsste ich hier lt.t.log schreiben. Und das vermeide ich, indem ich eben denen gar keinen expliziten Namen hier gebe. Das geht aber nur eben, solange es eindeutig ist. Ansonsten kann ich meinen Struct natürlich ergänzen mit eigenen Members, nennt man es in C++, eigenen Daten, die ich da weiterhin drin speichern möchte.
Ja, das war das, was mir gerade eben vorhin nicht so ganz klar war. Ne? Ich mit einem Struct komme ich halt irgendwie Typen und so weiter ran, aber wir haben diese Interfaces, mit denen ich die Methoden kriege und wie ich die dann zusammen mache. Ne, wie das dann, aber ich denke, das muss man einfach dann nachlesen mal.
Ja, okay.
Weitere Fragen? Gut. Ich komme angedüst.
Ja, eigentlich zwei Fragen. Erstmal zum Struct. Werden die Daten, die da drin sind, gepackt? Also wenn ich jetzt ein Int 8 habe und ein Int 32, wie werden die im Speicher angeordnet? Das ist ja vielleicht wichtig, wenn man irgendwelche Netzwerkpakete wieder auseinander dividieren möchte. Und zweite Frage, gibt es sowas wie Unions?
Um erstmal auf die zweite Frage zurückzukommen, Unions gibt es nicht, also praktisch sich überschneidende Speicherbereiche unterschiedlicher Typen gibt es nicht, aber man kann das durch Polymorphie eigentlich den ähnlichen Effekt hinbekommen, indem ich eben zwei verschiedene Typen habe, die aber dasselbe Interface erfüllen und die ich dann eben variabel entsprechend speichern kann in so einer Interface-Variable. Also da hatte ich ja dieses Beispiel hier, eine Variable für ein Interface, der kann ich sowohl einen Celsius-Wert als auch einen Fahrenheit-Wert zuweisen, weil eben diese Typen Celsius und Fahrenheit beide dieses Interface hier erfüllen. Damit kann ich das, was man mit einer Union macht, typischerweise auch abbilden. Und habe sogar noch die Typsicherheit. Das heißt also die Typinformationen, ob ich jetzt hier einen Celsius oder einen Fahrenheit oder irgendwas ganz anderes, was auch printen kann, abgespeichert habe, diese Information steckt weiterhin mit drin in dem Interface. Was war nochmal die erste Frage? Die Reihenfolge. Die Reihenfolge ist normalerweise auch die Reihenfolge, ich mache mal die eine Folie von eben noch, hier war der Struct. Normalerweise entspricht die Reihenfolge wirklich dem, wie es hier steht. Das ist allerdings von der Spezifikation nicht garantiert, sondern die Compiler-Entwickler halten sich hier ein Hintertürchen offen, dass sie das aus Performance-Optimierungsgründen oder wie auch immer auch ändern dürften. Das ist also in der Spezifikation nicht garantiert, aber in der jetzigen Implementierung des Compilers ist es so, dass die in dieser Reihenfolge hintereinander stehen. Gepackt werden die nicht. Also wenn ich zuerst einen Uint 8 habe und dahinter einen, was weiß ich, Uint 64, dann belegt auch das obere erstmal die 64-Bit, damit es vom Alignment her dann wieder passt. Da kann ich, wenn ich das will, von Hand das entsprechend durchoptimieren. Ich kann mir vom Go-Compiler auch direkt den Assembler-Code ausgeben lassen. Dann sehe ich genau, wie es übersetzt worden ist in meinem jeweiligen Assembler-Code. Es gibt auch Typen, die dann auf 32-Bit und auf 64-Bit-Systemen genau gleich viel Speicher brauchen. Es gibt aber auch Typen, wo das dann explodiert bei einem 64-Bit-System, wo es dann mehr als doppelt so viel braucht, aufgrund eben von ungeschicktem Alignment. Also optimieren kann ich von Hand, wenn ich das will, aber der Compiler, es kann auch passieren, dass in der neuen Go-Version es wieder anders alignt, dass es dann mehr oder weniger Platz braucht. Das ist nicht spezifiziert. Man soll es nicht machen, weil Go eine High-Level-Sprache ist, wo man mit solchen Dingen nicht zu viel Low-Level-Intelligenz voraussetzen soll.
So, ich habe eine Frage zu den Modulen. Die Modulegrenzen können auch verschiedene Versionen von Imports oder Packages abgrenzen. Ist das richtig?
Ja. Die Module beinhalten Versionsinformationen.
Das ist so analog, sage ich mal, zu den Java-Modulen in Java 9 sozusagen. Okay.
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Ach so, okay.
Ich kenne mich mit Java nicht gut genug aus. Aber ein Module ist im Prinzip, da gibt es eine Datei namens go.mod, die man anlegen kann im Hauptverzeichnis seines eigenen Projektes. Und da ist dann eine Auflistung der Abhängigkeiten inklusive oder optional mit einer Versionsbezeichnung. Und die Versionsbezeichnung kann eben zum Beispiel ein Tag aus einem Git-Repository sein oder auch eine Commit-ID aus einem Repository. Ich glaube, Git, Subversion und nochmal irgendwas wird da unterstützt.
Gibt es sowas wie Operator Overloading oder kann ich für meine eigenen Datentypen Operatoren definieren, dass ich, meinen Struct mit einem anderen Struct multiplizieren kann oder sowas?
Nee, Operator Overloading gibt es nicht. Das ist auch ganz bewusst so gemacht worden, damit Quelltexte gut lesbar bleiben. Und wenn ich quasi ein und dieselbe Funktion auf irgendwie unterschiedlichen Datentypen machen können möchte, dann muss ich das entsprechend im Funktionsnamen festhalten. Also was weiß ich, eine Funktion, die irgendeine Zahl zum Quadrat nimmt, könnte zum Beispiel heißen quadint, wenn sie eine Integerzahl nimmt, oder quadint 8, wenn sie eine Int8-Zahl als Eingabewert nimmt, oder Quad Float, wenn sie eine Fließkommazahl nimmt. Das ja, sieht teilweise ein bisschen spröde aus. Manchmal braucht man dann auch eben relativ viele Funktionen für den gleichen Sachverhalt. Aber das ist also mit voller Absicht so gemacht, damit die Quelltexte gut lesbar bleiben und man eigentlich sofort erkennt. Und auch damit es eben wenig Verwechslungspotenzial gibt bei der Wahl, welcher Funktion man jetzt da tatsächlich verwendet. Also das erscheint vielen auch als ein Rückschritt, das kann man durchaus so sehen, aber die Entwickler haben sich was dabei gedacht.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ich finde ja, dass wenn man schon Standardfehler vermeiden will, man hätte anfangen können, bei 1 zu zählen.
Man hätte was?
Anfangen können, bei 1 zu zählen.
Das ist in der IT nicht üblich. Also Arrays beginnen bei 0.
Das ist aber ganz sicher einer der häufigsten Fehlerquellen, die es überhaupt gibt.
Schwer zu sagen. Das ist eine Frage der Philosophie. Also ich beschäftige mich jetzt so lange mit IT und Informatik. Ich bin irgendwie darauf gepolt, sozusagen, dass alles bei 0 beginnt. Und das zieht ja dann auch gewisse Eigenschaften eben nach sich, dass das nullte Objekt eben wirklich genau an einer bestimmten Speicherstelle ist und man dann proportional zu der Nummer da entsprechend dazu addiert. Ja. Weiß ich nicht, ob dadurch Fehlerquellen entstehen, dass irgendwas bei 0 beginnt und nicht bei 1. Dazu bin ich vielleicht auch schon zu lange, habe ich nicht mehr den richtigen Abstand zu dem ganzen Thema.
Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich nochmal dem lieben Harald für den Vortrag danken und dann beginnt gleich die freie Diskussion.
Ja, danke schön.